Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, das war tatsächlich die Woche der Wahrheit. Man kann es nicht anders benennen. Zinsentscheid in den USA, Inflationszahlen in den USA, Microsoft, Amazon, SK Hynix, alle haben gemeldet. Wir haben viel zu besprechen, aber ich frage euch erstmal, wie war eure Woche? Wie habt ihr sie erlebt?
Ich habe eine sehr gute Woche. Ich bin ja gerade hier auf Rhodos und Blick auf den Pool. Angenehm warm, eigentlich so warm wie in Deutschland, aber natürlich am Meer viel entspannter. Also von daher, ja, ich bin sehr, sehr entspannt hier, bester Laune.
Was, in deinem Pool herrschen 38 Grad?
Im Pool noch nicht, aber draußen, draußen sind, denke ich, jetzt schon Vormittagsaufnahme 35 Grad.
Oh, wow. Okay. Lars, wie ist es bei dir?
Kälter. Aber ansonsten, ja, eine unspektakuläre Woche. Im Norden ist die Welt absolut in Ordnung in dieser Jahreszeit. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Also alles gut, ruhige Woche gehabt.
Perfetto. Dann gehen wir mal rein in die Themen. Wir sprechen nämlich in dieser Ausgabe über Amazon, über Microsoft, Meta und Co. mit dem Claim, das kam unerwartet und was uns da überrascht hat, das werden wir gleich aufklären. Wir haben die Frage mit dabei, killt China jetzt ASML? Wir sprechen über Kevin Warsh, den Fed-Chef. Mit der Fragestellung stehen uns harte Zeiten bevor. Eine Hörerfrage von Martin hat uns erreicht. Liebe Grüße an dich, Martin. Bloom Energy nach 50% Crash kaufenswert, fragt er. Dann sprechen wir über Dividendenaktien, die Profianleger aktuell kaufen bzw. in ein bestimmtes Produkt mit hineingenommen haben. Dann sprechen wir nochmal über unsere DAX-Wetten. Ihr wisst ja, Anfang des Jahres gehen wir immer so in so einer kleinen launigen Episode unsere DAX-Wetten ab, also wer performt da bis zum Ende des Jahres am besten. Und da werden wir mal so einen kleinen Zwischenstand jetzt ziehen. Und ein extrem günstiges Cashmonster haben wir ebenfalls mit dabei. Also ein bisschen zugespitzt könnte man tatsächlich behaupten, das ist die günstigste Aktie der Welt. Um welchen Wert es sich handelt und welche Kriterien da herangezogen worden sind, das nachher im siebten Thema. www.bei-the-dip.de. Dort bekommt ihr alle wichtigen Infos zu unserem By the Dip App-Projekt. 50.000 Nutzer sind da bereits drin seit November 2024. Macht uns total stolz, macht uns total Spaß. Und dort geben wir laufend jeden Tag Content rein. Also unser Kollege Jürgen hat da Nachtschichten geschoben, als da die Amazon und auch die Microsoft-Zahlen rausgekommen sind. Hat sich das Zahlenwerk dann nochmal angeschaut und dann auch eine Meldung abgegeben. Wir haben live, mehr oder weniger live, den Fed-Zinsentscheid gecovert in der App. Also das heißt, in puncto Nachrichten sind wir dort super, super schnell unterwegs. Aber jetzt direkt rein ins erste Thema. Sebastian, was hat dich denn beim Zahlenwerk von Meta, Amazon, Microsoft und den übrigen Hyperscalern überrascht?
Mich hat überrascht, dass keiner der Hyperscaler angefangen hat, irgendwie auf die Bremse zu drücken und weniger zu investieren. Also wenn ich da mal reinschaue, Meta hat auf der unteren Kante ein bisschen noch was draufgelegt, sogar bei den Schätzungen. Microsoft könnte man sagen, da sind die Erwartungen so gleich geblieben. Es gab sogar im April mal ein bisschen höhere. Aber keiner hat irgendwie gesagt, oh, vielleicht sollten wir auf die Bremse drücken, vielleicht sollten wir mal ein bisschen weniger investieren. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass irgendeiner der Hyperscaler vielleicht vorsichtig mal eine Art Exit vorbereitet und sagt, es könnte dazu kommen, dass wir weniger investieren. Aber das war nicht so. Das heißt, der CapEx-Boom läuft Vollgas weiter.
Aber war nicht diese Mini-Erhöhung von Meta, war das nicht schon so eine Art ja, Kapitulationseingeständnis oder könnte man das so deuten?
Ja, also ich weiß, es war eine Mini, also ich meine, das Wort impliziert es ja schon, eine Mini-Erhöhung. Das heißt, es war eine Erhöhung. Aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass irgendeiner sagt, wir hatten zwar gesagt 125 Milliarden, aber wahrscheinlich werden es am Ende nur 100 sein, was eine Riesenzahl ist. Aber ich meine, Meta, da war, hat 5 Milliarden auf der Unterkante nochmal draufgelegt. Also von daher, bei Meta, glaube ich, liegt es eher am Ausblick und am möglichen Cloud-Geschäft und den Investitionen, dass der Markt einfach nicht weiß, ob Meta die Aufträge hat, wie jetzt eine Alphabet und andere. Aber insgesamt, der Boom geht weiter. Also ich bin da ich bin positiv überrascht, muss ich mal sagen.
Meta war schwach beim Gewinn je Aktie. Also das haben sie mal deutlich unterboten, was da zuvor erwartet worden ist. Lars, wie blickst du auf die Hyperscaler? Gab es dort große Überraschungen für dich?
Ja, also Sebastian hat den Punkt schon angesprochen und man könnte jetzt an den Haaren herbeiziehen, was sonst auch noch gut gelaufen ist. Aber das ist das alles dominierende Thema. Das ist positiv. Das ist allerdings auch für mich eine Entwicklung. Wer heute sagt, und wir haben davon einige in der App und es gibt auch ziemlich prominente Investoren, na Vorsicht, das ist eine Blase, die hier entsteht, dem kannst du nicht widersprechen. Diese Unternehmen gehen vermutlich alternativlos derart ins Risiko, dass man fast davon ausgehen muss, dass es für den einen oder anderen nicht gut in Anführungszeichen endet, was bei den Hyperscalern, anders als bei den Dotcom-Unternehmen, nicht bedeutet, dass ihre Existenz gefährdet ist. Aber da wird schon deutliche Rücksetzer geben. Insofern könnte man übrigens an der Stelle auch Apple als eine riskante Aktie betrachten, obwohl sie da nicht mitmachen, weil sie eben sagen, ja, wir fahren die Strategie nicht, wir werden später dann eben Modelle mieten. Also kurzum, ich stimme Sebastian zu und wir dürfen eins nicht vergessen. Diese Unternehmen verfügen über eine enorme Datenmenge. Und aus ihrer Sicht, ganz offensichtlich, sind die potenziellen Kosten des Nichtmitmachens, trotz all der Risiken, immer noch so viel höher, als wenn sie heute ihre Strategie ändern würden. Das heißt, das asymmetrische Chance-Risiko-Verhältnis muss enorm hoch sein aus Sicht der Unternehmen.
Aber ist das denn tatsächlich so ein Winner-Takes-It-All-Markt und deswegen ist dieses Mega-Elefantenrennen auch komplett gerechtfertigt? Also die Kosten des Nicht-Mitmachens sind höher als die Kosten, die jetzt de facto entstehen. Und wenn das der Fall ist, dann musst du doch davon ausgehen, dass es irgendwie, dass ein Großer sich durchsetzt oder maximal zwei und der Rest so hinten überfällt. Ist das,
das
so?
Das Problem ist, man kann sich das vielleicht so vorstellen, hätte es 3 oder 4 Amazon geben können, wenn jetzt E-Commerce war ja mal ein großer Hype an der Börse, überlebt hat derjenige, der am meisten, und zwar mit einem weitem Abstand, Faktor X, in die Infrastruktur investiert hat. Heute ist E-Commerce kein margenstarkes Geschäft mehr. Aber wer hat die Warehouses, also die Lagerhäuser, wer hat die Logistik? Das ist Amazon. Und dann kommt erstmal ganz, ganz lange nichts. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den Rechenzentren. KI selber wird wahrscheinlich eine Commodity. Ich glaube nicht, dass, ob die Modelle wirklich so viel Geld verdienen, da wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Aber ich will es nicht ausschließen. Ja, vielleicht müssen sich da Geschäftsmodelle erst noch entwickeln. Nur, dass du einfach sagst, naja, zur Not kaufe ich halt Rechenzentrum-Kapazität. Das ist die große Frage und das ist die große Unbekannte. Und dementsprechend wirst du nicht in 4 oder 5 Jahren sagen, naja gut, dann sollten wir vielleicht auch mal ein Rechenzentrum bauen. Und deswegen machen die das eben alle heute, weil sie dann die Kapazitäten haben, um die KI auch zu betreiben.
Nur mal für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange hier mit dabei sind, kannst du nur ganz kurz noch, KI wird zur Commodity, kannst du den Spruch nur ganz kurz nochmal erklären?
So ähnlich wie Internet für alle verfügbar ist. Commodity heißt also praktisch wie eine Ausgangsbasis, auf die alle zugreifen können, wie ein Rohstoff letztlich, den alle verwenden können, der für sich betrachtet jetzt erstmal keinen besonders großen Wert mit sich bringt. Und dementsprechend wird das die Grundlage sein. Wir nutzen heute alles die Netze, die wir brauchen, um mehr oder weniger schnelles Internet zu haben. Aber diejenigen, die das gebaut haben, die großen Telekommunikationshersteller und, das sind heute keine schlechten Unternehmen, aber die wachsen eben nicht zweistellig pro Jahr. Es ist für alle verfügbar, dann ist es Commodity.
Alles klar. Sebastian, wie blickst du drauf? Winner takes it all und also, oder so wie Lars es ausgeführt hat, weil Lars hat ja jetzt schon in diese Richtung sehr klar geblinkt eigentlich.
Ja, ich bin da ein bisschen, ich finde, es kommt auf die Modelle später an. Also wenn wir jetzt natürlich Modelle bekommen, die super effizient sind und die dann einfach lokal auf deinem Endgerät laufen, auf dem iPhone oder Mac oder was auch immer, ja, dann brauchst du diese riesen Rechenkapazität nicht. Aber Ich denke schon, dass du die brauchst. Also wir sehen das ja auch momentan. Wir sehen das ja auch extrem am Backlog, also am Rückstau der Umsätze bei Amazon, bei einer Alphabet, bei Meta will in das Cloud-Business und Rechenkapazitäts-Business einsteigen. Also die Nachfrage ist ja extrem hoch und die Nachfrage ist da. Wahrscheinlich wirst du irgendwann dann Modelle haben, die lokal laufen. Und die großen Rechenkapazitäten werden dann entsprechend an die Rechenzentren ausgelagert. Aber momentan ist ja die Nachfrage da. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, man guckt auf die Zahlen drauf und sagt, okay, nur Alphabet hat hier entsprechende Nachfrage und bei den anderen geht's zurück. Sondern alle haben ja riesen Nachfrage. Also momentan, finde ich, ist es schon gerechtfertigt, so massiv zu investieren. Vor allem, die Unternehmen können sich's ja auch noch leisten. Ja, die Free Cashflows werden negativ und ja, es werden Schulden aufgenommen. Aber verglichen mit früheren Investitionsbooms, auf einem Level, das sehr, sehr moderat momentan ist. Also da ist nicht die gigantische Verschuldung da, sondern die Unternehmen sind so unglaublich profitabel, dass sie es aus dem aktuellen Cashflow sogar fast stemmen können, diese gigantischen Investitionen zu tätigen. Also ich würde sagen, da ist später Platz sogar für mehr Leute und nicht nur für einen großen Player.
Lass mich nur ergänzen, weil ich ja auf der Suche immer nach Dissens bin. Also falls es ein Missverständnis war, das sehe ich exakt so. Ich glaube, dass es alternativlos ist. Ich glaube vor allen Dingen, und nochmal, sich da hinzustellen von außen und sagen, ja, das wird alles viel zu viel. Diese Unternehmen haben zusammengenommen praktisch alle Daten, die man braucht, um beurteilen zu können, machen wir hier zu viel oder zu wenig. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir vermutlich es in ein paar Jahren mit Millionen von agentischen KI-Modellen zu tun haben, die für sich betrachtet alle auch natürlich die entsprechenden Kapazitäten aufrufen werden. Also dementsprechend, da bin ich überhaupt nicht, da bin ich genau der gleichen Meinung. Und deswegen, wir werden sehen, wann zu viel ist. Und das wird vor allen Dingen ja auch ein Prozess sein, der noch über viele Jahre weitergeht. Das heißt aber nicht, dass es an der Börse immer weitergehen muss. Denn die Blasenbildung wird, also beinahe sicher findet die statt. Einfach deshalb, weil fast immer kurzfristig dann Überkapazitäten auftreten. Ich erinnere mich übrigens daran, könnt ihr euch mal an diese, wie hießen die, UMTS-Lizenzen oder sowas, die dann für ein Geld versteigert wurden. Also fast immer, wenn Kapital in eine Richtung, in einer so großen Flutwelle fließt, dann kommt es auch mal zu Fehlallokationen. Aber Netzwerkeffekte begünstigen immer die Großen. Und wenn diese Unternehmen, die Hyperscaler, sagen würden, ich mache hier nicht mit, insbesondere an einem Prozess, an dem sie ja via Cloud verdienen. Für mich ist die Strategie dieser Unternehmen alternativlos.
Okay, aber ich bin auch auf der Suche nach Dissens. Davon lebt das ja. Und ich habe hier einfach, ist nicht meine Sichtweise, die ich mir zu eigen gemacht habe, aber ich habe hier eine Sichtweise noch mit reingebracht, die man ja auch durchaus vertreten kann. Und zwar, es handelt sich hier einfach gerade um einen riesigen Vermögenstransfer von den Hyperscalern hin zu den Semiconductors, ohne auch nur den leisesten Hauch, aber ohne auch nur ansatzweise sehr konkret zu sein in der Monetarisierung, abseits davon, dass man halt ein paar Datenzentren betreibt. Also ja, Sebastian schüttelt schon den Kopf.
Kompletter Widerspruch. Also ich finde, diese Story kommt ja ständig, verdienen die irgendwann mal Geld, aber guck dir Alphabet an. Also guck dir an, was da an Nachfrage da ist in den nächsten Jahren. Und ich hatte es letzte Woche gesagt, Alphabet geht davon aus, dass sie in den nächsten 2 Jahren von den 500 Milliarden Umsatzrückstau die Hälfte monetarisieren. Also Alphabet verdient damit Geld. Natürlich wird jetzt gerade massiv investiert und natürlich wissen wir noch nicht, brauchen die Modelle in der Zukunft diese ganze Kapazität oder nicht? Ich denke schon, weil was Lars gesagt hat, wenn KI ein Allgemeingut wird, ein Commodity, dann baut jeder einen Agenten. Und wenn ich mal so links und rechts schaue, ich war gestern hier auf Rodos in einer, jeder denkt sich in einer Taverne. Und da waren Leute, die waren jetzt so des Englischen nicht mächtig. Aber die sind nicht auf die Idee gekommen, mit dem Kellner, der nur Englisch gesprochen hat, irgendwie mit KI zu kommunizieren. Also was ich damit sagen will, ist, es ist noch gar nicht in der Masse angekommen, was überhaupt mit KI möglich ist. Und da wird noch viel kommen. Es gibt Dutzende Unternehmen, die KI gar nicht, Dutzende, Zehntausende Unternehmen, die KI nicht nutzen. Also das, was da kommt, wird richtig mächtig werden. Und ich bin mir sicher, wir brauchen die Kapazität. Wahrscheinlich ist es sogar zu gering. Ich bin gleich fertig, Timo. Ich stelle mir nur die Frage, werden wir die ganze Elektrizität und den Strom haben, um diese Dinger zu betreiben? Was wird nämlich die nächste Frage?
Lieber By the Dip-Hörer, der Sommer ist heiß und wir als By the Dip-Team, wir sind es auch. Wir ziehen den kompletten Sommer durch für euch, ganz ohne Pause. und halten euch konstant auf dem Laufenden über Aktien, Bitcoin, Gold und Silber. Wenn du unser Format magst, dann würden wir uns total freuen, wenn du uns abonnierst. Für dich ist es nur ein Klick und für uns sehr wertvolle Wertschätzung für unsere Arbeit hier. Also, klick unbedingt den Abo-Button und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserer aktuellen Ausgabe. Also, ich spiele mal Advocatus Diaboli.
Gerne.
Bei Alphabet, über die haben wir ja gesprochen, habe ich einen ähnlichen Blick, weil die halt, die haben Cloud, die haben Gemini, die können KI ja auch in YouTube einsetzen, etc., etc. Und können das relativ leicht dann später höchstwahrscheinlich über Werbung monetarisieren. Aber wenn es 1000 oder Millionen weitere KI-Agenten da draußen gibt, dann wird es ja wohl doch auch ziemlich schwer, da jeden Einzelnen auch tatsächlich mit einer entsprechenden Monetarisierung zu versehen, weil A, kannst du vielleicht gar nicht die Reichweiten aufbauen, die dann für Werbemonetarisierung notwendig sind, und B, ist dann vielleicht auch die Zahlungsbereitschaft der User oder der Anwender so gering, dass du halt da auch keine Riesenmargen verdienst. Und jetzt ist halt die Frage mal, mit Ausnahme von Alphabet, bei wem sieht man denn jetzt schon relativ klar, dass es Monetarisierung gibt, außer dem Cloud-Geschäft? Also keine Frage.
Aber das ist es. Das, was man, und das muss man sicherlich besprechen, das wird irgendwann zum Problem. Das kann man meines Erachtens selbst bei Alphabet noch nicht verlässlich sagen, weil das, was man hier durch, ja, man kann sich vielleicht nähern und sagen, ja, mit Gemini könnten sie und mit dem Werbegeschäft könnten sie, nur das könnten dann theoretisch auch die meisten anderen. Es ist die Rechenleistung selbst. Und was irgendwann mal der Markt dann anders einpreisen wird, ist, dass das ein Hardware-Business ist, welches eben nicht die gleichen Margen ausweist. Und das muss, dann müssen wir sehen, was kommt darüber hinaus. Aber bis dahin geht es ja erstmal um diese Rechenleistung selbst. Und davon profitieren sie. Und was mir gefallen hat, ist, dass sowohl Alphabet auch, als auch Amazon, ja, Hardware musst du abschreiben. Beide sind konservativer geworden in ihrer Abschreibung. Das heißt, die unterstellte Nutzungsdauer liegt nur noch bei 6,7 Jahren. Und das sind alles so Anzeichen, ja, man hätte bei der, man so, es ist ja immer wieder, ist das eine große Blasenbildung, Dotcom-Blase und so weiter. Das wird es bezogen auf die Preise, das glaube ich irgendwann, auf die Aktienkurse, das werden wir dann auch sehen. Das wird ziemlich sicher nicht zu -80% führen, wie beim Platzen der Dotcom-Bubble. Aber natürlich wird es Korrekturen geben. Nur diese großen Unternehmen, so sehr sie auch vielleicht in ihrer Strategie momentan sich da festgelegt haben, handeln ansonsten so, wie man es auch erwarten würde. Also, wie gesagt, man dürfte 8 Jahre abschreiben. Alphabet sagt, wir machen das in 6,7 Jahren. Ist vielleicht für den steuerlichen Gewinn momentan nicht so relevant, weil keiner da ist. Aber man muss ja andersrum begründen. Wenn man sagt, warum sollte man da nicht mitmachen? Und da wird man nicht allzu viele Argumente finden, meines Erachtens. Und deswegen ist, vielleicht können wir es separat nochmal besprechen, was die Strategie von Apple dahinter sein kann. Aber
genau. Die wollte ich nämlich noch ganz kurz mit rein sneaken in das Thema. Also einerseits aber Microsoft und dann noch ganz, ganz kurz Apple. Aber wie gesagt, Lars, wir können das auch gerne noch mal ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer gehend auch besprechen. Also machen wir aber erstmal Microsoft, weil die waren ja in einer sehr deutlichen Korrektur drin und haben jetzt mal einen ordentlichen Bounce nach oben hin gelegt. Also ja, war das der große Befreiungsschlag da bei den Zahlen? Wer mag? Sebastian?
Also ich habe mir die Zahlen angeguckt und Microsoft hat es ja geschafft, sich nochmal zu beschleunigen wieder. Also höchstes Wachstum seit 2022. Ich würde sagen, Microsoft, bin ich jetzt kein Aktionär, bei den anderen schon, aber hat gezeigt, dass sie auch wieder Gas geben können und dass sie vorne mitspielen. Also ja, man kann das, finde ich, schon als einen Befreiungsschlag irgendwo sehen.
Ja, ja. Lars, du eher mit der vielleicht charttechnischen Brille, also das war schon recht prägnant, oder? Dieses Gap nach oben. Wow.
Ja, also wir waren ja mit den Lesern investiert, ist eigentlich nicht, ich zock nicht auf Quartalszahlen, aber bei einer mittelfristigen Position bleibt es nicht aus, dass Quartalszahlen irgendwann kommen. Ich habe den Kurssprung, obwohl es einigermaßen bullisch aussieht, einfach deshalb, weil der Markt ist derzeit schon herausfordernd. Also wir können ja nicht vom klaren Trend sprechen. Deswegen realisiere ich dann auch mal Gewinne, wenn das Risiko verdient ist. Aber die Aktie sieht eindeutig jetzt wieder freundlicher aus. Wie es so schön heißt, was darf nicht passieren? Also diese Tiefs sollten auf jeden Fall halten. Davon sind wir mittlerweile natürlich auch $100 entfernt. Aber wenn man einen Linienchart wählen würde, dann könnte man nämlich die Kurslücken nicht sehen. Dann ist das schon fast wie im Lehrbuch so eine W-Formation. Also eins muss man auch sagen, eine Kurslücke von über 15% schreit danach, dass es auch mal kleine Konsolidierung gibt. Aber in die Aktie ist deutlich mehr Dynamik reingekommen und die Ergebnisse waren halt auch, vorher waren die Ergebnisse auch schon nicht so schlecht, aber bei Microsoft wusste man nicht so richtig, wo man sie einordnen sollte. Und das waren absolute Blow-off-Earnings.
Ja, super. Und dann noch ganz kurz Apple. Also Apple geht ja den Weg eben nicht mit, riesige CapEx, also Investitionsausgaben zu tätigen. Ja, also da ist ja, natürlich kann man immer den Blick haben, ja, okay, die setzen ihre Zukunft jetzt aufs Spiel, da nicht mitzumachen. Oder das ist halt die smarte Strategie, die jetzt auch gerade viel kapitalschonender ist, weil die sind sowieso so stark schon auch insbesondere beim Endkonsumenten vernetzt, dass sie sowieso irgendwie eine Art Zwischenmittler werden, wo dann KI sich draufsetzen muss. Also so könnte man das ja auch sehen. Ja,
also ich kann es kurz machen nur, bei Apple. Genau, weil ihr seid ja die Aktionäre. Ich finde, an sich muss man Apple oder nicht? Habe ich mich geirrt? Nee, war nicht einer von euch?
Ich nee.
Ja, ich bin Aktionär und Apple-Opfer geworden.
Apple-Opfer. Ja, das musst du gleich nochmal erläutern. Aber die
seit neuestem auch Apple-Opfer, nicht nur Opfer. Entschuldigung.
Also ich finde die bei Apple macht es ja Sinn, wenn du keine eigene Cloud hast, dann ist der Weg auch sehr viel weiter dahin. Insofern, ich finde die Apple-Strategie auch stringent, es so zu machen. Am Ende verdienen sie wahnsinnig Geld mit ihrem Servicegeschäft und darauf müssen sie weiter schauen, dass sie das kennen. Und insofern, und mit ihren Endgeräten. Und KI disruptiert ja nicht unbedingt Endgerätegeschäft, solange das, was auf den Endgeräten drauf ist, eben passt. Und das können sie problemlos auch einkaufen. Also insofern ist Apple vielleicht die logische, die komplementäre Aktie dazu, wenn man ansonsten nur Hyperscaler im Portfolio hat.
Ja, okay. Sebastian, es tut mir leid. Du kennst ja meine Maßgabe, lieber einen guten Freund verlieren, als eine gute Pointe verschenken. Und insofern,
du betonst das auch genug.
Ja, Sebastian Hell ist natürlich nicht nur Opfer, sondern ab und zu auch Täter. Das muss man mit dazu sagen. Also machen wir jetzt aber weiter, weil besser wird's nicht mehr hier zum Thema Nummer 1. Wir gehen jetzt mal rüber zu dem Themenkomplex Killed China, jetzt ASML. Ja, da hatten wir, also das Thema hat uns alle drei irgendwie angeschrien, aber ich muss ehrlicherweise sagen, in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe war Lars der Schnellste. Also übergebe ich mal das Wort an dich, Lars.
Ja, also die Antwort ist in Kurzform wahrscheinlich nicht, aber es kostet möglicherweise ein bisschen Geschäft. ASML hatte einen riesigen Burggraben um sich. Dieser Burggraben existiert immer noch. Sebastian wird vielleicht gleich die technischen Details kurz erläutern, dass es eben keine ganz vergleichbaren Maschinen sind. Also wenn man so will, eine abgespeckte Leasing-Variante dazu mit schlechterer Ausstattung. Aber nichtsdestotrotz, für mich war das Signal dahinter, ASML ist ja massiv abgestürzt, das hat mich auch getroffen. Ich war, wir sind halt in einem Markt, wo ich das für angemessen halte, für einen aktiven Anleger, habe ich zu deutlich höheren Kursen Teilgewinne realisiert, war aber eigentlich, habe ich mich schon darauf gefreut, dass ich mit dem Rest dann die Rallye weitermachen kann. Dann kam dieser Einbruch und ja, ich glaube nahezu plus minus null, dann mit der zweiten Hälfte ausgestoppt. Weil China eben sagt, ja, wir machen das selbst, vereinfacht formuliert. Und was für mich das große Signal dahinter war, und das ist etwas, was nicht nur in diesem Bereich eine Rolle spielen wird, ist, Unabhängigkeit geht vor Profitabilität. Es hat nie jemand behauptet, dass man die Maschinen nicht mehr schlecht als recht irgendwo nachbauen kann. Es hat nur jeder behauptet, man kann sie aber nicht nachbauen und damit auch Geld verdienen, so wie das ASML macht. Und nun sagt China, vereinfacht formuliert, nee, müssen wir auch nicht. Wir wollen aber unabhängig werden. Es geht gar nicht darum, diese Maschinen profitabel auf den Weltmarkt zu bringen. Aber wir wollen unabhängig werden und dementsprechend bauen wir jetzt ein annäherndes Substitut. Und das ist ein Signal, das kennen wir schon aus den seltenen Erden. Damit verdient auch kein Mensch ohne Regierungsgelder Kohle. Und dass das jetzt auch in diesen Bereichen stattfindet, sind die Zeichen der Zeit. Und ich würde es mal so sagen, für ASML ist es leicht negativ.
Sebastian, was meinst du?
Ja, also leicht negativ, ja, weil die Chinesen dadurch versuchen, unabhängig zu werden. Aber jeden, den diese Meldung bei ASML jetzt überrascht, der hätte sich vielleicht nicht die Aktie holen sollen oder sich mal besser auseinandersetzen. Denn wir sehen ja hier auch ein geopolitisches Spiel. Das heißt, ASML ist ja auch immer so unter Druck der USA, dass eben die Maschinen, Lars hat es schon angerissen, die extrem ultraviolettes Licht verwenden, um die KI-Chips herzustellen, die sogenannten Lithografie-Maschinen. Die dürfen ja gar nicht nach China exportiert werden. Und was jetzt in China, und da muss man auch sagen, es ist ein obskures, unbekanntes Unternehmen aus Shanghai. Lange war auch diese Woche nicht bekannt, wie es heißt. Ich brauche den Namen eigentlich gar nicht zitieren, weil es eh kein Mensch kennt. Und die können jetzt wohl, und da ist auch viel Konjunktiv mit drin und Wahrscheinlichkeiten, so mit tiefem ultraviolettem Licht arbeiten. Und auch diese Maschinen in der besten Generation dürfen von ASML nach China nicht exportiert werden. Das heißt, wir arbeiten hier mit einer Technologie, die deutlich hinter dem ist, was ASML verkauft oder verkaufen darf. Aber es ist klar, dass die Chinesen das machen, weil sie werden ja in einer Art technologischen Krieg abgeklemmt von den besten KI-Chips, von den Maschinen. Also natürlich läuft da eine Entwicklung. Aber die Entwicklung, die wird schon noch Zeit brauchen, bis man wirklich sowas nachbaut, was ASML baut. Ich hatte es ja mal früher gesagt, das sind wohl die kompliziertesten, komplexesten Maschinen, die Menschen je gebaut haben oder entworfen haben. Also vielleicht der Teilchenbeschleuniger in der Schweiz noch ein bisschen komplexer. Aber klar wird China da versuchen, irgendwie Fuß zu fassen. Aber ich sehe das jetzt für ASML momentan nicht negativ. Die Aktie hat sich dann auch wieder gefangen. Ich bin schon lange investiert. Und ich finde aber auch ASML auf dem aktuellen Niveau, wenn man nur mal das KGV und so anschaut, auch attraktiv bewertet. Also von daher, ja, das wird irgendwann in der Zukunft vielleicht für ASML ein bisschen ein Problem werden. Aber die dürfen ja eh nicht nach China verkaufen. Und wenn dann nur wirklich die ältesten Generationen, also wenn die Chinesen jetzt nicht mit Lithografiemaschinen die Welt überschwemmen, dann hat der ASML jetzt auch kein größeres Problem als vor der Meldung, würde ich sagen. Stand jetzt. Beobachtet ja, aber genau.
Günstig bewertet, Sebastian, da muss man mal rein, weil KGV für 2027 ist jetzt bei 28. Jo. Und du sagst, günstig bewertet. Ist das denn tatsächlich immer noch günstig bewertet, wenn jetzt die Chinesen anfangen, zumindest an dem Narrativ von ASML zu kratzen, dass die einzigen sind, die diese Maschinen bauen können? Also verdienen die denn überhaupt noch diesen Premium-Zuschlag, dass man auch wirklich sagen kann, die sind aktuell auf dem Niveau günstig?
Stand jetzt 100%, denn diese Firma aus Shanghai, die kein Mensch kennt, die dann Entwickler in China zusammengesammelt hat, um angeblich ein Modell zu entwickeln, was wirklich relativ weit hinten in der Entwicklungskette bei ASML steht, von der technologischen Machbarkeit her oder Fähigkeit her. Das heißt, ASML hat schon viel, viel bessere Maschinen als das, was da gebaut wird. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Lasst aber mal abwarten, ein Jahr oder zwei, und es dauert lange, bis du so eine Maschine überhaupt entwickelst und dann auch baust, ob da wirklich weiter was gemacht wird oder ob das jetzt nur so eine Story war der Woche, um irgendeine Begründung zu finden, warum jetzt einfach mal wieder Druck in den Märkten drin war. Also Stand jetzt mache ich mir da gar keine Sorgen, aber es ist ein Risikofeld, wo man schon mal draufschauen muss, weil die Chinesen werden da schon aufholen müssen. Aber vielleicht dauert es auch noch 5 Jahre, 10 Jahre. Vielleicht will keiner die chinesischen Maschinen. Vielleicht bleiben die nur in China und ASML beackert die restliche Welt. Also ich würde das Risiko jetzt nicht überbewerten, was wir da sehen.
Selbstkritische Frage an uns drei, weil wir haben ja ab und zu auch recht positiv über Chinatech und so weiter gesprochen. Aber jetzt kommt China mit dieser Story, hey, wir können ähnliche Maschinen wie ASML auch bauen und wollen das auch tun. Und dann war ja der DeepSeek-Moment und dann haben sie ja jetzt auch dieses eigene Large Language Model, was angeblich auch viel, viel günstiger wohl trainiert werden kann und so. Also ist das nicht so ein bisschen, also sind wir da nicht widersprüchlich in unseren Erzählungen irgendwie? Also quasi, ja, wir sind positiv für Chinatech, wo natürlich auch das Thema KI und Semis und alles, was damit zusammenhängt, Datenzentren zusammenhängt. Aber wenn sie dann irgendwie Erfolgsmeldungen abgeben, dann reden wir es doch wieder irgendwie klein, weil ja, es sind ja dann die Chinesen und da ist sowieso immer nur die halbe Wahrheit dabei. So ungefähr.
Also ich würde das auch nicht, wie gesagt, Sebastian hat sicherlich, wenn wir den faktischen Ist-Zustand besprechen, hat er recht. Jetzt existiert keine Bedrohung. Aber es ist ja immer die Frage, was preist der Markt ein und wann beginnt er das einzupreisen? Und ich glaube, dass gerade im Chip in dem Sektor unabhängig zu sein, da könnte ich mir jetzt mal vorstellen, dass in dem Parteiprogramm der Chinesen, da steht wahrscheinlich nicht drin, das fördern wir mal mit 750.000 Euro im Jahr. Sondern denen ist ihre Abhängigkeit und damit auch die technologische Abhängigkeit, denen ist das sehr bewusst. Insofern gehe ich davon aus, dass in exakt solche Technologien, und das sind dann natürlich keine Informationen, die unbedingt am Markt immer verbreitet werden, dass da enorme Summen reinfließen. Und das beginnt genauso wie es in der Automobilindustrie, haben wir mal gelacht. Ich kann mich über das, die Älteren werden sich erinnern. Lentwind hieß dieser chinesische Hersteller, meine ich. Die Autobild hat eine eigene Crashtest-Kategorie entwickelt, weil sie gesagt haben, selbst der Lada Niva geht nicht glatt durch die Mauer durch. Aber das Ding, da sind nun wirklich alle Insassen definitiv bei 50 km/h schon hinüber. Also das hat mal nichts getaucht. Und das kann sein, dass das jetzt eine Temu ASML-Maschine ist, die am Ende noch nicht so viel leistet. Nur wenn du sehr, sehr viel Geld nimmst, dann kannst du sowas eben auch bauen. Und wenn es, du kannst sehr viel Geld investieren, wenn es nicht um Profitabilität geht. Deswegen, ich würde, wann immer der Markt etwas einpreisen muss, deswegen ist auch die Marktreaktion nicht irrational. Ja, sie ist so, wie man anhand einer solchen Meldung damit derzeit umgehen würde. Und ich bin jetzt kein ASML-Aktionär und ich kann auch verstehen, wenn man da drin bleibt. Aber für mich ist das eine Zeitenwende. Wenn es nicht mehr drauf ankommt, verdienst du damit noch Geld, sondern sind wir unabhängig oder nicht?
Na gut, okay. Ich glaube, dann machen wir hier mal ein Thema, also einen Abschluss an das Thema dran. Wir müssen wir einfach weiterhin begleiten. Also das wird schon sehr, sehr spannend sein bei der ASML. Und dann machen wir mal weiter jetzt mit Kevin Walsh, der Mann der Woche. Ich finde, er hat einen sehr professionellen Auftritt hingelegt auf der Pressekonferenz. Also ich finde die Art und Weise, also ich finde ihn sehr eloquent. Ich finde ihn auch grundsätzlich sympathisch und smart im Auftritt. Er hat nur widersprüchliche Signale gesendet. Also einerseits hat er in der PK gesagt, und das stand auch in der Pressemitteilung drin, der Fed, als sie den Zinsentscheid verkündet haben, ja, wir 2% Inflation, da werden wir eisern dran festhalten. Aber hinten raus, ja, was wollt ihr denn machen? Ja, nee, das wissen wir noch nicht. Und wir behalten uns, ja, wir lassen das auch offen. Der Markt wird es schon richten. Also den Bondmarkt hat er in dem Fall gemeint. Und ja, das ist, glaube ich, nicht so gut angekommen erstmal an den Märkten. Also ich glaube, diese Pressekonferenz hat dann durchaus dafür gesorgt, dass dann auch der, also relativ große Kapriolen beim Nasdaq 100 geschlagen worden sind. Also Chips waren teilweise erstmal nach Verkündung des Zinsentscheids oben und es wurde alles recht schnell wieder abverkauft. Am nächsten Tag kamen die Inflationszahlen, die dann so gut ausgefallen sind, dass die also quasi den Auftritt von Walsh wieder zunichte gemacht haben, also im positiven Sinne. Und jetzt ist natürlich die Frage, also war das jetzt halt einfach, konnte er so auftreten, weil er im Hintergrund wusste, ja, ich muss mich nicht konkret äußern, am nächsten Tag kommen sowieso die Zahlen, die werden gut aufgenommen, also passt schon. Oder ist es halt wirklich ein Problem, was Walsh mitbringt, dass er keine offene Strategie, Kommunikationsstrategie, keine konkrete Guidance ausgibt und das natürlich totales Gift ist für die Märkte, weil keiner sich irgendwie vernünftig positionieren kann und das wird zu extremen Ausschlägen führen, immer rund um den Fed-Zinsentscheid. Also wie blickt ihr drauf?
Ich sage, wir müssen uns wahrscheinlich bis Jahresende, vielleicht darüber hinaus, daran gewöhnen, dass Kevin Walsh weniger kommuniziert als seine Vorgänger. Er hat ja eine der 5 Arbeitsgruppen auch dafür eingesetzt, um herauszufinden, wie die optimale Kommunikation der Fed ist. Das heißt, muss man die Kommunikationsstrategie überdenken. Er hält auch nichts von Forward Guidance, also die Märkte an die Hand zu nehmen, weil er sagt, damit manövriert man sich auch in eine Sackgasse, wenn man vielleicht schnell handeln muss. Und ich habe mich auch diese Woche mit seiner Kommunikation beschäftigt. Und im Hintergrund gibt es da so eine Art, es wird Lukas-Problem genannt vom Ökonomen Robert Lukas. Und er hat gesagt, das Problem der Fed ist bisher, dass in dem Moment, wo die Fed was sagt, die Marktteilnehmer oder die Menschen ihr Verhalten anpassen. Und wenn die Fed also sagt, wir machen dies oder jenes, dann passt der Markt sich schon an. Und was Kevin Walsh wohl propagiert ist, dass er einen Markt haben will ohne Beeinflussung der Fed. Und deswegen kommuniziert er nicht. Das Nicht-Kommunizieren hat aber natürlich in dieser Woche auch gezeigt, dass der Markt schon reagiert. Also die 30-jährigen Renditen auf den höchsten Stand seit 20 Jahren. Und das, obwohl die Inflationserwartungen weniger gestiegen sind, als der Zinsanstieg heißt. Es wurde hier eine Risikoprämie eingeführt oder eingepreist. Vielleicht auch für die Schuldentragfähigkeit der USA. Das werden wir sehen. Also der Markt reagiert sehr wohl. Aber Die Frage ist jetzt, werden wir dann Ende des Jahres, wenn die Arbeitsgruppen mit ihren Arbeiten fertig sind, sehen, dass wir eine neue Kommunikationsstrategie bekommen? Oder bleibt jede FED-Sitzung etwas vage? Und wir hatten ja diesmal auch eine FED-Sitzung, wo der Markt nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80% was eingepreist hatte. Weil normalerweise steht vor der Sitzung fest, Zinserhöhung oder Senkung oder bleibt gleich. Diesmal waren wir bei so Werten von um die 70%, dass der Zins gleich bleibt. Immer noch hoch, aber zeigt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, mehr erratische Bewegungen, solange hier nicht klar kommuniziert wird.
Ja, Lars, was meinst du?
Ich glaube, Jerome Powell hätte sich gewünscht, man hätte ihm diese Möglichkeit der Kommunikation gegeben, weil die Wahrheit ja ist, dass die Fed auf eine Situation reagieren muss, von der sie nicht weiß, wie sie sich reagiert. Entwickeln wird. Die alle anderen Anzeichen wären ja in die Richtung gelaufen, wie wir das alle vor ein paar Monaten dachten, bevor die Situation im Iran eskaliert ist. Die Inflation wäre zurückgekommen, wir hätten eher über Zinssenkungen gesprochen, der Aktienmarkt hätte gewusst, jawohl, wir dürfen draufdrücken. Und dann begann etwas, von dem selbst mittlerweile, wenn die Umfragen stimmen, wir wissen, wie viel Fake Media es mittlerweile gibt, von dem fast 75% aller Amerikaner heute auch nicht mehr verstehen, warum machen wir eigentlich, was wir gerade machen im Iran und was machen wir in 2 Wochen? Und dementsprechend kann auch die Fed ja derzeit nur reagieren, denn es geht ganz wesentlich um die nach wie vor. Das wird meines Erachtens in ein paar Monaten schon ein kleineres Problem sein. Aber Straße von Hormuz, wir wissen, es geht nicht nur um Öl, es geht auch um andere Gegenstände, die sich dadurch verteuern in der Zulieferbranche und. Ja, und solange nicht klar ist, wie sich das entwickelt, solange kannst du eigentlich auch keine Strategierausgaben geben und sagen, so werden die nächsten 6 Monate aussehen. Deswegen fand ich das recht clever, was Kevin Warsh gemacht hat. Und es hat mich fast gewundert, dass nicht innerhalb der ersten 3 Stunden ein wütender Tweet kam, von jemandem, der ihn da ins Amt gehoben hat, hat er aber nicht, hat 2 Tage vorher noch gesagt, wie wunderbar Kevin Warsh alles handelt. Also kurzum, ich glaube, der Markt wird damit gut umgehen können. Und nochmal, ich weiß, wir haben leicht korrektive Phasen und ich weiß, Chip-Aktien sind massiv unter Druck geraten. Aber wer nur auf die Indizes blickt und dann das abgleicht mit den geopolitischen und den Makronachrichten, die wir haben, der wird wohl konstatieren müssen, dass die Indizes enorm resilient sind, enorm robust. Normalerweise, diese Nachrichtenlage, du gehst sie einmal durch mit all dem, was in den letzten Monaten gekommen ist und du darfst nicht auf die Aktien schauen, da hättest du gesagt, also wir kommen aus einer Phase, wo von 3 Zinssenkungen gesprochen haben und sprechen jetzt über einen Ölpreis zwischenzeitlich über $100 und, yadi, yadi, yadi. Da hättest du gesagt, naja, da würden wir mal eine saftige Korrektur am Aktienmarkt sehen. So saftig ist sie bisher nicht, sondern eher überschaubar. Und das zeigt für mich, dass die eigentliche Kraft des Marktes oder die treibenden Kräfte eher drückend, stabilisierend sind.
Also nur um nochmal kurz zusammenzufassen, du sagst, also weil Donald Trump unberechenbar ist, kann Warsh oder kann die Fed insgesamt auch gar keine Kommunikationsstrategie für die Märkte jetzt hinlegen. Also ansonsten müssten sie immer auf jede Nachrichtenlage irgendwie reagieren und Warsh dann also oder andere ein Interview geben lassen, wo sie halt Dinge wieder versuchen einzuordnen und so. Und deswegen sagen sie lieber gar nichts, guiden den Markt gar nicht und versuchen das jetzt irgendwie hübsch zu verpacken. Indem sie halt sagen, ja, hey, wir überlassen das jetzt halt einfach dem Markt. Wir brauchen einen Markt, der auch ohne quasi zu wissen, wie wir jetzt darüber denken, funktioniert.
Also Donald Trump ist in vielen Bereichen ja durchaus berechenbar. Ja, ob einem das gefällt oder nicht, berechenbar ist er schon. Nur, es ist ziemlich offensichtlich, dass die Sache im Iran ganz anders bisher zumindest verläuft, als er sich das vorgestellt hat. Hat eben nicht nur 2 Wochen gedauert. Und das ist ein relevanter Faktor für die Inflation. Und dass er es hier offen lässt, ich finde es eigentlich ganz clever, den Markt dann auch relativ viel selbst regeln zu lassen. Ich habe jetzt die Daten aber ich meine, wenn man sich die inflationsindexierten Anleihen anschaut, da sind die Renditen sofort hochgegangen. Das heißt, dass der Zins steigt ja nicht nur über steigende Zinsen. Und dementsprechend ist die Geldpolitik derzeit schon restriktiver, ohne dass die Zinsen gestiegen sind. Und diesen Effekt des Marktes spielen zu lassen, ist das, aus meiner Sicht das Schlauste, was Warsh momentan machen kann.
Also das ist, die Anleihenmärkte regeln das schon. Also denen sozusagen, hier, macht, ihr habt ja auch Verantwortung sozusagen, okay, verstehe ich. Dann, Sebastian, mich würde natürlich auch deine Meinung noch interessieren. Erlaub mir nochmal ganz kurz einen Gedanken. Also ist das, was Warsh macht, auch in dem Sinne clever, wie er sich positioniert, weil er einerseits so zwei Dinge vermeidet, also einerseits von Donald Trump ganz hart gemobbt zu werden, weil er eben noch nicht irgendwie die Zinsen senkt und eine ganz lockere Geldpolitik fährt. Und auf der anderen Seite dann, weil er genau das eben nicht umsetzt, was Trump von ihm erwartet, dann als willfähriger Handlanger von Trump dann einfach medial dargestellt zu werden. Also dass er da jetzt gerade ganz smart so durchmanövriert.
Also ich glaube, wir müssen auch mal die Rolle von Kevin Warsh noch ein bisschen mehr definieren, weil wir sagen natürlich, oder die meisten sagen, Warsh macht dies, Warsh macht das. Und ich finde die Kommunikation zumindest dahingehend gut. Und ich würde es nicht nur auf Trump berufen, dass er jetzt, weil Trump sich erratisch verhält, sage ich jetzt mal diplomatisch, eher deswegen nicht kommuniziert, sondern wir sind generell ja in einer Welt, die volatiler ist, mit mehr geopolitischen Risiken. Also sich da einfach auch Optionen offen zu halten, finde ich gut. Aber Kevin Warsh ist ja nicht der Herr des Zinses, sondern da hocken ja noch 11 weitere Mitglieder im Entscheidungsgremium, da hockt ja auch noch Jerome Powell. Das heißt, du musst ja mit denen auch einen Konsens finden oder eine gewisse Abstimmung, was du dann machst. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass er sich Optionen offen hält, weil das gibt der Fed natürlich den entsprechenden Handlungsspielraum, ohne dass man hinterher sich wieder erklären oder rechtfertigen muss. Aber ich würde sagen, die Kommunikationsstrategie, die wir aktuell sehen, das ist jetzt noch nicht das Endergebnis. Ich würde sagen, er ist dann noch in einer Findungsphase, weil das, was du am Anfang auch angesprochen hast, Timo, da ist ja auch Widersprüchlichkeit drin. Zu sagen, Inflationsziel es hat und dann zu sagen, aber der Anleihenmarkt wird schon regeln. Ich glaube, er muss sich noch ein bisschen in der Kommunikationsrolle finden, aber er wird definitiv sich viel mehr Optionen offen halten und vielleicht auch überraschender reagieren, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Also, dass mal trotz eingepreister Nichtzinssenkung vielleicht eine Zinssenkung kommt oder Erhöhung. Also, mehr Volatilität, würde ich sagen, umgeben die Fed-Meetings ab sofort.
Also für dich noch Luft nach oben, was die
Definitiv. Deswegen hat aber auch die Arbeitsgruppe. Ich meine, du bildest ja nicht eine Arbeitsgruppe und etablierst jetzt schon deine Kommunikationsstrategie. Dann bräuchtest du ja keine Arbeitsgruppe, weil du sagst, ich weiß, wie es am besten geht. Also da wird sicherlich noch nachjustiert, aber er hat ja auch noch ein paar Jahre. Also es war die zweite Zinssitzung, die er jetzt hatte. Er hat noch einige vor sich. Die werden sich einiges überlegen und wir bekommen frischen Wind auf jeden Fall in die Fed. Also man merkt schon, da ist ein anderer Mann am Steuer.
Ja, und auch wenn wir hier über Geldanlage sprechen und die Fed muss auch noch auf ein paar Informationen, also Umfragewerte hin oder her. Die Inflation ist in den USA für fast 40% der Bevölkerung, die keine Reserven haben, ein echtes Problem. Die USA leiden derzeit unter der US-Politik fast mal abgesehen von denjenigen, bei denen jetzt Raketen über die Köpfe fliegen, aber die leiden da schon drunter. Das heißt, auch die Fed schaut natürlich nicht nur darauf, dass Aktienkurse steigen. Und das muss man in das Gesamtbild schon mit einfließen lassen.
Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der Hörerfrage von Martin. Wir schauen uns die Bloom Energy an, die ordentlich Wegstrecke nach unten hin absolviert hat. Und Martin fragt, jetzt nach dem 50% Crash, ist die Aktie kaufenswert? Sebastian, was ist dein Take?
Also ich kann sie mir ja objektiv anschauen. Ich bin nicht investiert, aber sie zieht gerade meinen Watchlist-Wert, also den Clean Energy ETF, nach unten. Der hatten wir ja im April gehandelt, mal so 10% Gewinn mitgenommen bei Beitritt Plus. Habe ich jetzt aber auf der Watchlist, weil der fällt. Natürlich, weil Bloom Energy da das stärkste Gewicht auch drin hat mit 15%. Man muss sagen, die Bloom Energy, wenn ich sie mir so anschaue, finde ich jetzt weniger interessant. Also ich möchte mir in diesem regenerativen Energien- oder erneuerbare Energienbereich lieber einen ETF kaufen als einzelne Firmen. Ich finde, die sind teilweise sehr volatil. Da können dann Probleme auftreten. Bei Bloom Energy im Speziellen ist es ja so, es ist auch eine Menge Druck gerade drauf von einem Shortseller. Also Hunter Brook Media hat gesagt, wir sind skeptisch, ob die Versorgung von seltenen Erden bei Bloom Energy genau so ausreichend ist, wie es Bloom Energy sagt. Also was ist die Story? Bloom Energy braucht Scandium, eine seltene Erde aus China. Und sie sagen, wir hätten genug davon außerhalb von China als Unternehmen, die uns zuliefern. Aber das ist eigentlich gar nicht möglich. Das heißt, wahrscheinlich ist das China-Geschäft oder das Lieferkettenrisiko bei Bloom Energy viel größer als vom Management kommuniziert. Und das ist etwas, was halt gerade drauf drückt. Und dann gibt es auch noch so Gedanken darüber, wie viele der Aufträge von 20 Milliarden, die Bloom Energy in Aussicht hat, wirklich vertraglich abgesichert sind und wie viel nicht. Also gibt es bis dahin Studien, die sagen, nur 400 Millionen von 20 Milliarden sind hier wirklich abgesichert. Der Rest könnte Schall und Rauch werden, wenn die Unternehmen einfach weggehen und die Aufträge also nicht abarbeiten lassen. Also von daher, es ist schon gerechtfertigter Druck auf der Aktie, aber ich persönlich finde den Sektor spannend, aber eher über einen ETF als über Einzelwerte.
Die Bloom Energy dürfte aber dann Watchlist-Wert, also den Clean Energy, aber am Donnerstag auch vielleicht ganz gut mit nach oben gedrückt haben. Ne? Da haben die ja eine Tageskerze von 26% produziert.
Absolut. Also wenn du es natürlich auf Tage runterbrichst,
ja,
natürlich.
Ja.
Aber wenn du dir mal den Clean Energy ETF jetzt anschaust seit Juni, dann haben wir da natürlich auch entsprechend, ich mache mal von hoch zum tief, 30% verloren. Und das ist natürlich klar, wenn eine Bloom Energy bei 15-20% gewichtet ist, dann drückt das drauf. Also ist alles im Abwärtstrend. Ich finde den Sektor spannend, auch vor dem Hintergrund KI und Zertifizierung der Hyperscaler, die brauchen ja grüne Energien. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt so einen hochvolatilen Einzelwert anfassen, wo noch die Shortseller mit Statistiken und Studien mitspielen, sondern lieber den Sektor. Aber ich sehe momentan noch keine Chance, weil ist alles in einem starken Abverkauf.
Ja, und Lars, wie blickst du auf die?
Also das Geschäft ist spannend. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das EBITDA sollte sich in den nächsten 2 Jahren vervierfachen. Das ist durchaus spektakulär. Und dann wäre die Aktie, kann man leicht sagen, also jede Rule of 40 und wird dann natürlich ganz leicht genommen. Das KGV drittelt sich dann in den nächsten 2 Jahren von 100 auf dann knapp über 30. Mir ist das aber zu volatil. Also ich kann das nicht beurteilen. Das werden wir irgendwann erfahren, ob der Shortseller recht hatte oder nicht. Aber wenn du einmal so ein Glaubwürdigkeitsproblem hattest, dann schaut natürlich jeder drauf. Und wenn dann irgendeine Nachricht in diese Richtung kommt, dann fällt so eine Aktie eben nicht um 3%, sondern dann fällt die um 30%. Und wenn, dann wäre es für mich sowieso nur was für das aktive Portfolio. Und im aktiven Portfolio geht es für mich ganz wesentlich, auch wenn das langweilig klingt, um die Kontrolle des Risikos. Und das habe ich dann einfach nicht, wenn eine Aktie sich in der Geschwindigkeit auf- und abwärts bewegt. Also ist immer noch eine Erfolgsstory und dementsprechend halte ich mich da raus. Rein charttechnisch, wenn ich alles vergesse, dann sieht das ganz gut aus, muss man sagen. Mir ist es ein zu heißes Eisen, aber die Aktie könnte ihr Zwischentief hier markiert haben. Und ja, wenn der Markt mitspielt, dann geht es wahrscheinlich weiter aufwärts.
Was wäre denn mit so einem berühmt-berüchtigten Lotto los, von dem ihr ja auch bei anderen Werten so ab und zu mal gesprochen habt?
Das wäre für mich zu spät. Da hätte ich Bloom Energy fairerweise früher kaufen müssen. Ja, auch ein Lotto los kann zu teuer sein. Aber der Gedanke, also sagen wir, das
Euro
Bild
für ein Lotto
ist vielleicht ganz gut. Ja, hätte mir schon mal jemand 4 richtige ankreuzen sollen, sodass ich nur noch 2 finden muss.
Sebastian, bei dir auch lach dich auch nicht an das Lotto los.
Die Aktie macht mich null an. Das Sektor hochspannend, aber der Wert.
Ja.
Ich kann es jetzt aber auch nicht so ganz begründen. Also zum einen, es ist immer ein Geschmäckle, wenn die Shortseller draufgehen, dann hast du immer irgendwas. Aber ich finde den Sektor irgendwie an sich stabiler, als mir da einen Einzelwert rauszuziehen, weil du hast in diesem erneuerbaren Energienbereich auch oft Werte, die einfach dann wieder komplett abschmieren, weil irgendwelche Probleme entstehen. Es ist kapitalintensiv, wenn die Zinsen steigen, du hast die Refinanzierung. Also ETF, ja, gerne, taktisch immer, aber Einzelaktie macht mich da keine jetzt wirklich an.
Na okay. Ich denke, damit hat Martin schon mal einiges an Gedankenfutter mitbekommen. Also vielen Dank für eure Einschätzungen dazu. Und jetzt mache ich hier mal weiter mit diesem Thema, diese Dividendenaktien kaufen die Profis. So, also man muss jetzt mal auch dazu sagen, dass es sich hier tatsächlich um ein Produkt handelt, also einen ETF, der so ein bisschen aktiver gemanagt wird, auch in seinem Regelwerk von VanEck. Das ist nämlich der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF. Also da kommen immer 100 Dividendenwerte rein, weltweit, aus den Developed Markets. Und die werden zusammengestellt nach quasi Dividendenrenditen, voraussichtlichem Wachstum, aber auch sowas wie Resilienz und Historie ist da ganz wichtig. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Also der ETF wird zweimal im Jahr gerebalanced, im Januar und jetzt im Juni ist da auch wieder ein Rebalancing passiert. Und da sind jetzt diese ganzen europäischen Finanzwerte, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die sind da jetzt reingekommen. Also das liegt daran, weil halt dieser 5-Jahres-Filter bei der Dividendenkontinuität, der hat jetzt wieder ein positives Signal geliefert. Also Finanzwerte, ihr erinnert euch mit Sicherheit 2020, da hatten einfach viele europäische Banken Druck von den Aufsichtsbehörden, dass sie dann also die Dividenden aussetzen mussten oder sollten und auch Dividenden kürzen mussten. Bedeutet, hier ist ein Signal entstanden für diesen ETF, der ja regelbasiert investiert. Und deswegen sind die da nicht mehr mit reingekommen. Und jetzt sind aber die ING und auch die HSBC und all die anderen Dividendentitel, die sind jetzt wieder mit reingekommen, weil die jetzt also entsprechend wieder in der Dividendenkontinuität geliefert haben in den letzten Jahren. Dann ist hier auch noch ganz wichtig, Energiewerte sind zum Großteil rausgeflogen. Also der Anteil des Energiesektors hat sich von 19% auf 11,5% reduziert. Und zwar deswegen, weil halt ja die Energiewerte zum Teil super gut gelaufen sind, sodass die Dividendenrenditen entsprechend auch nicht mehr so hoch waren. Und es ist deutlich ein Shift in Richtung Europa insgesamt zu sehen. Also der US-Sektor wurde deutlich zusammengestaucht. Und zwar hatte der zuvor im Gesamtportfolio ein Gewicht von 31%, der ist jetzt auf unter 20% gesunken. Also das heißt, in diesem Dividenden-ETF ist einiges passiert und ja, das war jetzt so meine kurze Zusammenfassung. Also mal ganz kurz den Ball an euch rüber gespielt. Also wie blickt ihr denn darauf, was die Profis da so in puncto Dividenden machen? Oder ist das eine gute Regelbasierung, die hier aufgestellt wurde für den ETF?
Ich finde, also das ist ein super Produkt. Ich habe es auch, neben noch einem anderen von iShares. Ich finde, das können wir aber auch mal ausgliedern, gerade Dividenden-ETFs. Denken ja viele, ach, Dividenden-ETF nehme ich, die sind alle Jacke wie Hose. Aber die Methodologie, die du da drin hast, also die Methode, wie diese Aktien zusammengewürfelt werden, da sind schon, steckt schon einiges dahinter. Da muss man sich die ETFs wirklich genau anschauen. Und was Van Eck hier macht, das finde ich besonders interessant, die gewichten ja die Ausschüttungen relativ zum Markt. Also wenn jetzt, ich mache mal ein einfaches Beispiel, eine Nvidia mit 5 Billionen Dollar an Market Cap 20 Milliarden ausschüttet an Dividende, das ist jetzt mal der wertfrei erfunden, dann sind die ganz niedriger gewichtet, als wenn jetzt eine europäische Bank mit 40 Milliarden 5 Milliarden an Dividende ausschüttet. Das heißt, man guckt auch drauf, was ist da relativ an Ausschüttung. Und das führt natürlich auch dazu, was du gesagt hast, Timo, dass die Energiewerte rausfallen, weil die sind ja stark gelaufen. Also ist relativ gesehen die Ausschüttung wieder geringer. Und dass man jetzt auch auf europäische Banken setzt, das finde ich positiv, weil da habe ich ja auch eine taktische Position momentan am Laufen hier mit Baltic Plus im europäischen Bankensektor. Das ist ein Sektor, der in meinen Augen unterbewertet ist. Super Dividendenzahler und auch, ja, ich sag mal, erfrischend was anderes zur KI oder Chip Rally. Also ich kann die Gewichtung und was da gemacht wurde gut nachvollziehen. Und vor allem wurden hier wirklich Werte gekauft, die weiterhin auch unterbewertet sind.
Mhm. Ja, Lars, wie ist so deine Einschätzung? Also
ja,
du als Profi, mal, lacht dich das an?
Ich persönlich setze das Thema Dividenden über Einzelaktien um, weil ich es da auch fast noch einfacher finde als in anderen Bereichen. Übrigens, Dividenden-Depots müssten letzte oder vorletzte Woche, bei den meisten sollten sie neue Allzeithochs erreicht haben. Die Aktien sind nämlich sehr gut gelaufen zuletzt. Also es hat ja vorübergehend zumindest ein bisschen Rotation aus Spekulationen in konservativ stattgefunden. Ansonsten, letztlich ist ja, solltest du das machen, was funktioniert. Und wenn da eine Outperformance ist und was ich auch gesehen habe, der Anteil der US-Aktien ist momentan, glaube ich, bei 20%. Das wird für die meisten dann schon mal eine sinnvolle Beimischung sein, weil man fast überall US-übergewichtet ist. Also unter dem Aspekt finde ich es ganz interessant.
16% laut letztem Factsheet von Ende Juni ist der US-Anteil. Also erfrischend anders, würde ich sagen, für übergewichtete Portfolios mit zu viel USA. Gibt ja. Übrigens den ETF auch ohne USA.
Und erfrischend anders ist ja auch, sind ja auch unsere DAX-Wetten. Also, hei, was haben wir da zusammengestellt? Ja. Lars, du mit deiner Siemens Energy, also warum hast du dich eigentlich damals für die Siemens Energy entschieden?
Ja, einfach aus dem Momentum heraus. Ich dachte, das ist der einfachste Weg, bei euren blinden Wetten oder Wettkandidaten euch wegzuballern. Ich dachte nicht mal, dass ich richtig gut sein muss, nur besser. Aber Sternchest ist die Strategie nicht aufgegangen. Das war der tiefe Fall. Ja, also Siemens Energy steckt nach wie vor in einer Konsolidierung. Warte mal, seit Anfang 2026, also zwischendurch ist es ja sehr gut gelaufen. Von 126 bei 100, haben wir nicht gesagt, wir wollen im Mai abrechnen?
Nee.
Haben wir nicht gesagt, ne?
Nee. Wir haben gesagt, also auf gar keinen Fall rechnen wir im Mai ab.
Ja, nee, da, so war das. Jetzt, irgendwas war doch mit Mai. Ja, das wäre noch gut gewesen. Jetzt müsste ich ja irgendwo wieder auf dem Ausgangspunkt oder leicht im Plus sein. Ich weiß nicht, wann die Ausgabe rausgekommen ist. Und dementsprechend, die Konsolidierung ist nichts Bärisches, aber sie ist nach wie vor intakt. Ein Ausbruch über 160 Euro wäre meines Erachtens geeignet für die Annahme, dass diese Konsolidierung endet. Aber Stand jetzt führe ich eindeutig nicht. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich Zweiter oder Letzter bin.
Nee, das, also du bist, also jetzt mal, year to date hast du ja immer noch hier 26% gerundet auf der Uhr.
Ja, aber es reicht also, doch nicht. Ich glaube, es reicht für Sebastian, aber nicht für dich, ne?
Ja, gut, das ist ja, ja, für mich reicht's nicht. Nee, das ist vollkommen recht.
Ja, für Sebastian, die Hürde, das wusste ich schon am 2. Januar, dass das geht. Oh. Aber ich habe mir mehr. Aber wir haben auch noch nicht den 31.12. Die Letzten werden die Ersten sein. Also, vielleicht.
Ja, schaut euch die Siemens Healthy News an. Die hatten einen schönen Ausbruch jetzt über 36,70. Aber, muss man ganz klar konstatieren, 15% Minus seit Jahresanfang. Aber warum habe ich den Wert damals gewählt? Ich wollte jetzt nicht so langweilig auf Momentum gehen oder auf irgendwelche Außenseiter wetten.
Oh, jetzt ist das irgendwie langweilig. Das kann ja jeder.
Das kann jeder, genau.
Die guten Werte kann ja jeder raussuchen.
Genau, die guten Werte kann jeder raussuchen, genau. Und meine Einschätzung damals war ja auch, Siemens Healthineers hat ja einen heftigen Verkaufsdruck auch durch Siemens, wo Siemens immer wieder Aktien abverkauft. Das sollen jetzt bis zu 30% nächstes Jahr in die Hände der Aktionäre gehen. Machen wir uns nichts vor. Die Aktie bis jetzt 15% im Minus. Druck im China-Geschäft durch Konkurrenz, Regulierung im EU-Geschäft und Zölle in USA hat alles draufgedrückt. Aber ich meine das vorhin ernst, mal gucken. Also die Marke von 36 Euro wurde jetzt wirklich überwunden. Da haben wir möglicherweise jetzt eine richtig schöne Bodenbildung mit Ausbruch. Aber ob die Aktie jetzt wirklich noch so gut läuft, dass ich euch in den nächsten 5 Monaten einhole, das werden wir dann bei der nächsten Abrechnung sehen.
Ja, ich hatte Bayer, also einfach nur quasi als, muss man jetzt ganz klar so sagen, als Zock darauf, dass sie halt den juristischen Schweinkram in den USA irgendwie, dass sie das halt wegbügeln können. Und zumindest sieht es ja aktuell, also es gab 2 Meldungen, wonach also die Gerichte ja dann schon in Richtung Bayer jetzt geblinkt haben. Und das hat der Aktie dann auf jeden Fall enormen Auftrieb gegeben. Dann auf jeden Fall auch wieder gut korrigiert. Aktuell, also sie waren schon bei 53 Euro in der Spitze, jetzt gerade bei 48. Also ja, das aktuell sieht das okay aus. 30% vorne, KGV für 2027 bei 15. Aber natürlich, die haben immer noch, also man sollte jetzt Bayer nicht als Langfristinvestment, also weil dafür haben sie einfach sehr viele Schulden, dafür haben sie sehr viele Unwägbarkeiten, dass das jetzt so als kleiner Mini-Zock, den ich noch auch ehrlicherweise nicht umgesetzt habe. Also ich habe da jetzt kein echtes Geld von mir reingegeben, sondern das war ja jetzt einfach nur unser kleines Spielchen hier. Ja, aber aktuell sieht es tatsächlich aus meiner Sicht danach aus, dass Lars das höchstwahrscheinlich noch gewinnen wird mit den Siemens Energy, weil die wird auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlicher durchziehen, falls wir nochmal weitere Höchstkurse bekommen, dann zieht die Siemens Energy höchstwahrscheinlich an der Bayer nochmal vorbei. Aber
warten wir es ab.
Warten wir es ab, genau. Und Sebastian, du kannst dir ja vornehmen, im nächsten Jahr einfach einfach ist dir selber einfach zu machen und einen guten Wert auszuwählen.
Nein, ja. Okay.
Ja. Nee, es tut mir auch total leid, weil ich glaube, damals ist das auch so gekommen. Ich entsinne mich jetzt nicht mehr ganz genau, dass ich dir, glaube ich, sogar verboten hatte, die Siemens Energy zu nehmen.
Genau.
Nur natürlich Lars hatte ich es nicht verboten, deswegen hat Lars da die Gelegenheit genutzt. Ich glaube, so war das. Ich kriege es aber auch nicht mehr ganz zusammen. Also
nächstes Jahr mache ich einen totalen Außenseiter. Und ja? Ich stelle auch gleich die drei härtesten Hebelzertifikate drauf vor.
Die härtesten so
gleich mit Wertpapierkennung. Machen wir einfach hier mal mit, ich gehe drauf. Ja, mit Hebel 8 ist man natürlich.
Wirklich, aber es muss einer im DAX sein oder was? Also, ja. Du kannst jetzt nicht einfach einen MDAX-Wert nehmen, von dem du ausgehst, dass der dann in den DAX hochgestuft wird und dann nochmal richtig durchzieht oder so.
Nein, ich nehme einen DAX-Wert und ich kann das Hebelzertifikat ja hier nicht ins Rennen schicken. Das kann ja dann auch schon schnell vorbei sein. Nee, nächstes Jahr nehme ich das Spekulativste von uns dreien.
Und was wäre das?
Naja, das kann ich ja jetzt noch nicht. Die Ausgangssituation muss ich mir natürlich in 6 Monaten anschauen. So. Ich werde Silvester streichen, mache ich nichts und überlege schon am 31. die ganze Nacht, welches der nächste Wert unserer DAX-Wette ist.
Vielleicht ein unbekannter DAX-Wert. Das wäre doch stark.
Ja, oder ein Wert, der im DAX sein sollte, aber irgendwie es noch nicht geschafft hat.
Genau.
Aber aus Gründen einfach immer noch im Freiverkehr gelistet ist. Aus unerfindlichen Gründen. Okay, machen wir weiter. Thema 7, das extrem günstige Cashmonster. Also die günstigste Aktie der Welt. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen was erklären. Also ich habe ein Screening gemacht, mir 2 Listen zusammengestellt. Also einerseits habe ich die aktuell nach Kurs zu Free Cashflow nur Aktien zusammengestellt, die gerade in dieser Kennziffer historisch günstig bewertet sind und mir dann nochmal die absoluten Zahlen angeschaut, also wie hoch ist das Cash tatsächlich. Und ich habe nur Aktien aus Nordamerika und Europa mit reingepackt, die mindestens 50 Milliarden Market Cap, also Marktkapitalisierung, auf die Waage bringen. Liste Nummer 1, da waren ich meine so um die 75 Aktien sind da rausgekommen und dann zusätzlich habe ich ein zweites Screening gemacht, also ebenfalls Nordamerika, Europa, nur Aktien mit mehr als 50 Milliarden Market Cap und welche Aktien haben ein sehr günstiges 2027er, also vorwärtsgerichtetes KGV und sind dort super günstig bewertet und dann habe ich einfach ganz stumpf nur, so bin ich die beiden Listen durchgegangen und habe nach Überschneidungen geschaut. Und insgesamt 7 Aktien sind dabei rausgekommen, also die sowohl mega viel Cash haben, vom Kurs zu Cashflow günstig bewertet sind in der Historie und dann noch ein sehr günstiges Forward-KGV haben. Das sind die 7 Aktien. Also da habe ich 7 Aktien rausgefunden und eine stelle ich vor und die anderen könnt ihr euch heute in meinem Video, was am Sonntag, also heute, wenn ihr das hört, höchstwahrscheinlich um 18 Uhr rauskommt auf meinem YouTube-Kanal. Also das bedeutet, legt euch das einfach mal auf Wiedervorlage. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Video geworden. Ich werde dort auch nochmal eine Einschätzung geben zu allen Aktien. Und die günstigste Aktie, mit Abstand die günstigste Aktie der Welt nach diesen Kriterien ist Trommelwirbel Micron. Ich weiß, am Donnerstag hat die Aktie einen riesen Auftrieb bekommen, nochmal über die Inflationszahlen. Ich hole sie mir mal ganz kurz auf den Schirm. Wir kennen jetzt den Wochenschlusskurs noch nicht, logischerweise. Wir nehmen hier am Freitag auf. Es ist gerade Freitagvormittag. Die Micron ist mit knapp 900 Euro nachbörslich aus dem Handel gegangen. Also Wahnsinns-Performance hingelegt. Bedeutet, das KGV hat sich jetzt dadurch auch wieder ein bisschen erhöht. Also vorwärtsgerichtet liegt es jetzt bei 6. Aber in puncto Cash, also die werden in diesem Jahr um die 124 Milliarden Free Cashflow erzielen, höchstwahrscheinlich. Und wenn die Analystenprognosen stimmen, dann werden die auch in den nächsten Jahren ein irres Wachstum auf das Parkett legen. Und das, all das, also Kurs-Cashflow-Verhältnis um die 10, KGV um die 6, Wachstumsraten rein im Nettogewinn von nächstes Jahr vorwärts gerichtet 92%. Also das macht die Aktie aktuell höchstwahrscheinlich zu einer der günstigsten Aktien der Welt und ja, zu einem extremen Cashmonster mit günstiger Bewertung. Aber jetzt gebe ich den Ball an euch weiter, weil ihr könnt jetzt die ganzen Risiken nochmal mit aufdröseln. Wer möchte? Sebastian?
Ich stimme dir zu. Ich habe die Micron auch auf meine Watchlist gesetzt. Ich muss auch sagen, Du hattest ja diese Woche mit deinem Kauf von SK Hynix auch ein perfektes Händchen. Ich bin da bei Micron, wollte ich noch ein bisschen sehen, dass wir uns wirklich auspendeln. Wir sind immer noch trotz des Anstieges 30% unterhalb der letzten Höchststände. Könnte es sein, dass wir jetzt bei $740 vielleicht einen Boden drin haben, sonst vielleicht sogar noch Risiko bis 650. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist schon sehr, sehr konstruktiv. Ich sag aber auch, es ist eine Aktie für die Gegenwart, also für jetzt. Das ist eine spekulative Wette. Das ist jetzt nichts für langfristig, weil der Chip-Zyklus, ich hatte es letzte Woche gesagt, es bleibt ein Zyklus. Wahrscheinlich läuft er länger als zuvor. Und wir sehen ja weiterhin auch, die Nachfrage ist da, die Preise steigen. Also ich sehe bei einer Micron, viele jammern ja, dass das Wachstum zurückgeht, also das relative Wachstum. Aber kein Unternehmen wächst mit 1000% und mehr. Absolut wachsen die natürlich weiter. Und selbst wenn sich das Wachstum verringert, es wächst weiter. Das Unternehmen wächst weiter. Also von daher, das ist ein Wert mit hoher Volatilität, mit starker Schwankung. Aber ich traue dem Wert auf jeden Fall nochmal neue Allzeithochs zu. Aber es ist kein Wert für die Unendlichkeit, weil diese Gewinne werden nicht auf diesem Level bleiben. Deswegen steht der Markt oder deswegen hat das Unternehmen ja ein KGV von 6 oder mal 7 oder 8 und nicht von 20, weil natürlich wir in einem großen Zyklus sind, der wird wieder abnehmen. Aber für den Moment finde ich eine Micron total spannend fürs spekulative Depot, sage ich ganz klar dazu.
Ja, Lars, was meinst du?
Ja, ich kann mich nur anschließen. Wir sind genau bei der 100-Tage-Linie gestern zur Oberseite abgeprallt, auch wirklich nur als ein bisschen abgeprallt. Also am Ende des, es gibt immer so dieses, ja, wenn wir da noch hin wären, dann wären wir, hätten wir natürlich mehr Sicherheit. Das ist ja nicht so. Es ist immer eine Wahrscheinlichkeit. Und ich würde mich dem anschließen. Wir sind vorbörslich schon wieder $20 fester, dass die zumindest mal oberhalb von $739 die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir die Allzeithochs wieder anlaufen. Die ist aber wirklich im Kern dieser KI, des KI-Hypes, der Debatte. Für die eine ist es eine Blase, für die andere ein großer Trend. Also das muss man wissen, die läuft nicht autark. Und nebenbei, vielleicht darf ich noch anfügen, damit mein Research nicht umsonst ist. Während ihr diese Ausgabe vorbereitet habt, habe ich ja Golf gespielt. It's funny, cause it's true. Und ich hab das Thema falsch verstanden. Also, möchtet ihr mal raten, welches Unternehmen absolut betrachtet am meisten Cash ausgeschüttet hat im letzten Jahr? Also Kapital, also Aktienrückkäufe und Dividenden. Möchtet ihr das raten?
Apple. Korrekt. Ich hätte auch Apple gesagt. Ja.
Ja. Herr Lehrer, ich möchte das sagen wie er. Ja. Dann kommt Saudi Aramco. Dann JP Morgan, dann Nvidia und dann Microsoft. Also insofern, ich habe mich vorbereitet, nur fürs Falsche.
Ja, das passiert den Besten. Ich habe mal eine 5 geschrieben in der Deutscharbeit. Man muss dazu sagen, ich war in Deutsch ein sehr guter Schüler. Einfach, weil ich, meinte der Lehrer, also du hast einen sehr schönen Aufsatz da hingelegt, aber ist halt komplett an der Fragestellung vorbeigegangen. Normalerweise hätte man dir eine 2 plus geben müssen, aber Thema verfehlt, also 5.
Tja, ja. So geht's.
Aha, bitter.
Ja, aber ich finde, eine 5 in einigen Fächern ist trotzdem sympathisch.
Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte. Ich habe mal in Französisch gemogelt, da habe ich einfach aus dem Französischbuch, habe ich so eine Seite rausgerissen, die wollte ich dann nachher wieder einkleben. Und ich habe halt alles richtig aufgeschrieben und wurde halt leider in der letzten Minute noch erwischt, weil ich mit meinem Brotpapier ein bisschen zu sehr gekuschelt habe.
Amateur.
Ja, ich Amateur. Ja, normalerweise hat das eigentlich so immer ganz gut geklappt, also ich war nicht so ungeübt, aber in dem Fall habe ich dann tatsächlich, ich glaube, ich habe sogar eine 6 dafür bekommen.
Oh, Frechheit, statt Frechheit. Dir einfach nur eine 4 zu geben, denn du hast dich Mühe gegeben beim Schummeln.
Ja, genau. Ja.
Also. Ne, pas vrai.
Ja, genau. Also absolute Frechheit. Eine 4 plus hätte ich schon verdient gehabt. Also. Und ich musste das Buch auch noch bezahlen. Ich habe ja angeboten, es wieder einzukleben. Die wollten trotzdem das Buch von mir ersetzt haben.
Bei uns auf der Waldorfschule hättest du eine 3 plus bekommen für Kreativität.
Kreativität, ja, definitiv. Na gut. Ich werde jetzt nochmal darüber nachsinnen, ob das wirklich in Ordnung von mir war mit dem Französischbuch. Dafür nehme ich mir jetzt das komplette Wochenende nehme ich mir dafür Zeit und setze mich deswegen in die Sonne. Und ich wünsche euch ebenfalls ein schönes Wochenende, liebe Zuhörer, und euch natürlich auch. Lars, Sebastian, vielen Dank. Macht's gut.
Danke euch. Bis dann.
Danke. A bientôt.